Liebe Zuschauer, es ist mir eine Freude, Gottes lebendiges und kräftiges Wort heute mit euch teilen zu dürfen. In der heutigen Predigt geht es um ein Thema, welches jeden Einzelnen von uns betrifft. Ein Thema, mit dem wir alle bis zum Ende unseres Lebens zu kämpfen haben. Ich möchte heute mit euch über Versuchungen sprechen. Was bedeutet Versuchung? Wo kommt sie her? Wie können wir damit umgehen? Und was bedeutet der nicht ganz einfache Teil des Vaterunsers und führe uns nicht in Versuchung? Bevor wir in dieses wichtige Thema einsteigen, würde ich gerne mit euch noch ein kurzes Gebet sprechen. Lieber himmlischer Vater, hab du Lob und Dank, dass du uns dein Wort gegeben hast, ein kräftiges und lebendiges Wort. Und hab du Lob und Dank, lieber Vater, für die wunderbare Verheißung, dass dein Wort nicht leer zu dir zurückkehrt. Und darum bitte ich dich von ganzem Herzen, dass du diese Predigt zu deiner Ehre gebrauchst, dass du durch deinen Heiligen Geist wirkst, dass du jeden Einzelnen näher zu dir ziehst, und dass ich dein Sprachrohr, dein Knecht sein darf. Hab Lob und Dank dafür, in Jesu Namen. Amen. Zu Beginn ein paar wichtige Grundlagen. Was ist denn Versuchung? Versuchung ist Verlockung zur Sünde. Also Verlockung zur Übertretung des Gesetzes Gottes. Versuchung ist also nicht gleich Sünde. Wir gehen gleich darauf noch tiefer ein. Von wem werden wir denn versucht, Böses zu tun? In Gottes Wort finden wir einen wichtigen Brief dazu, der Brief des Jakobus. Er gibt uns hier deutliche Antworten. Und ich möchte anfangen mit einem Text aus Jakobus Kapitel 1, Vers 13. Jakobus Kapitel 1, Vers 13. Dort heißt es, niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Wie viele Menschen versucht Gott? Niemanden. Kein einziger Mensch wird von Gott zur Sünde verlockt. Wer versucht uns denn wirklich? Die meisten von euch denken jetzt wahrscheinlich an Satan. Und ja, das stimmt. Satan, der Vater der Lüge, ist ein Meister der Verführung. Er freut sich, wenn er uns zur Sünde verleiten kann. Und er ist auch ständig damit beschäftigt, wie er uns Menschen zu Fall bringen und uns schaden kann. Doch er und all seine Dämonen sind nicht unser größtes Problem. Unser größtes Problem ist unser Herz, unser verdorbenes Herz, das in uns schlummernde Böse. Im nächsten Vers in Jakobus 1 wird dies deutlich. Dort heißt es in Vers 14, sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Wie viele also, die zur Sünde verlockt werden, werden von ihren eigenen Begierden dazu verlockt? Jeder Einzelne. Das Problem ist unser Herz. Nicht umsonst heißt es in Jeremia 17, Vers 9, dass das Herz überaus trügerisch und bösartig ist. Und nicht umsonst sagt Jesus in Markus 7, in den Versen 21 bis 23, dass von innen heraus, aus dem Herzen des Menschen, die bösen Gedanken kommen. Und was ist mit Satan? Satans Versuchung kommt nicht von innen, sondern sie kommt von außen. Er kennt unsere Schwächen und greift uns auch genau da besonders gern an. Doch er kann uns zur Sünde nur verführen, weil er in unserem Herzen einen Angriffspunkt dazu findet, einen Anker. Viele Christen glauben, dass es hier auf Erden ein tausendjähriges Friedensreich geben wird, weil Satan in dieser Zeit von Gott gefangen gesetzt wird. Das finden wir in Offenbarung 20, Vers 2. 1000 Jahre Frieden und Harmonie unter den Menschen, da Satan und seine Dämonen die Menschen nicht mehr verführen können. Doch das, ihr Lieben, ist eine trügerische Illusion. Was würde denn passieren, wenn Satan und all seine Schergen von heute auf morgen nicht mehr da wären? Hätten wir dann den Himmel auf Erden? Nein, ganz und gar nicht. Es würde immer noch Ehebruch, Mord, Diebstahl und alles andere Böse geben, weil das böse Herz der Menschen sich dadurch nicht ändern würde. Der größte Kampf, den wir zu kämpfen haben, ist nicht gegen die Mächte der Finsternis, sondern gegen unser eigenes Ich, unser eigenes Herz. Und daher besteht auch der neue Bund zwischen Gott und uns Menschen nicht darin, dass Gott uns von Satan befreit, sondern dass Gott uns aus Liebe ein neues Herz schenkt. Das ist sehr wichtig, dass wir dies verstehen. Sonst kämpfen wir an der falschen Stelle. Und sonst erkennen wir das wahre Problem nicht. Schauen wir uns den nächsten Vers in Jakobus 1 an, Vers 15. Dort heißt es: Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. In diesem Vers wird deutlich, dass Begierde bzw. Versuchung und Sünde nicht das Gleiche ist. Zwischen der Begierde, die uns zur Sünde reizt, wie in Vers 14 wir gelesen haben, und der Sünde selbst muss noch etwas geschehen. Vers 15 beginnt mit danach. Danach, wenn die Begierde empfangen hat. Und dieses kleine Wörtchen wenn zeigt uns, dass es nicht so sein muss. Es geht also nicht automatisch von der Versuchung zur Sünde. Es muss noch ein weiterer Schritt geschehen. Aber was muss die Begierde denn empfangen, damit daraus dann Sünde geboren wird, wie es in Jakobus 1, Vers 15 heißt? Was muss sie empfangen? Sie muss unsere Zustimmung empfangen. Bei jeder Versuchung gibt es eine gewisse Zeitspanne, in der wir entscheiden können, wie wir damit umgehen. Wir können uns für Ja oder für Nein entscheiden. Ich möchte euch gerne zwei praktische Beispiele geben. Und ich möchte mich als Beispiel nehmen. Jesus hat uns in der Bergpredigt gelehrt, dass Töten bereits mit bösen Worten geschieht. Nehmen wir an, es gibt einen Bruder in der Gemeinde, der immer wieder mich verletzt hat und der immer wieder hinter meinem Rücken über mich lästert. Und dies ist mir bekannt. Und er kommt eines Tages auf mich zu und beleidigt mich auf übelste Art und Weise. Und in mir kommt der Gedanke hoch, ihm endlich mal eins auszuwischen. Ihm endlich mal zu sagen, was für ein gottloser Nichtsnutz und Narr er ist. Und nehmen wir an, ich wäre jemand, der früher gerne Probleme mit Gewalt gelöst hätte. Es ist nicht so, aber nehmen wir es mal an. Und in diesem Moment kommt in mir sogar der Gedanke hoch, diesem unverschämten Bruder buchstäblich eine reinzuhauen. Sind dies gute Gedanken? Nein, absolut nicht. Das sind böse Gedanken. Sind diese Gedanken, die mir in den Sinn kommen, aber bereits Sünde? Nein, das sind sie noch nicht. Das ist Versuchung. Das ist Verlockung zur Sünde. In solchen Situationen ist Satan schnell zur Stelle und möchte uns dazu bringen, Böses mit Bösem zu vergelten. Vor allem, wenn wir dies aus unserem früheren Leben so gewohnt waren. Ich sündige erst, wenn ich den nächsten Schritt tue und diesen bösen Gedanken weiter Raum gebe oder sie sogar ausführe. Ein zweites Beispiel. Nicht nur Töten beginnt viel früher, sondern auch Ehebrechen. Nämlich laut der Bergpredigt bereits in unseren Gedanken. Nehmen wir an, ich laufe in der Stadt an einem sexuell reizenden Werbeplakat mit einer halbnackten Frau vorbei. Das kommt leider öfter in der Stadt vor. Und es kommt mir der Gedanke, stehen zu bleiben und da ganz genau hinzuschauen. Ich merke, wie meine Augen nach mehr davon verlangen. Ist das ein guter Gedanke? Nein, natürlich nicht. Aber ist das bereits Sünde? Nein, das ist Begierde. Sünde wird es erst, wenn ich mich dafür entscheide, diese Versuchung nachzugeben und meinen Fantasien freien Lauf lasse. Ihr Lieben, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie vorhin erwähnt, Versuchung oder Begierde ist nicht das Gleiche wie Sünde. Erst das Nachgeben der Versuchung ist Sünde. Die Versuchung an sich aber noch nicht. Wenn wir hier ein falsches Verständnis haben, dann kann und wird Satan uns unnötig damit quälen. Noch ein weiterer wichtiger Punkt. Niemand kann uns zur Sünde zwingen. Auch nicht alle Mächte der Finsternis. Sünde ist immer eine Entscheidung. Und zwar unsere Entscheidung. Ich möchte euch ein passendes Zitat dazu vorlesen, aus dem wunderbaren Buch Das Leben Jesu, Seite 300. Der mächtige Einfluss des Versuchers soll nicht als Entschuldigung für eine einzige böse Handlung gelten. Satan freut sich, wenn er hört, dass angebliche Nachfolger Christi Entschuldigungen für ihre Charakterfehler vorbringen. Solche Entschuldigungen führen zur Sünde. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Für die Sünde gibt es keine Entschuldigung. Das bußfertige, gläubige Gotteskind kann ein geheiligtes, Christusähnliches Leben erlangen. Wenn ich glaube, dass es für die Sünde eine Entschuldigung gibt, dann bin ich natürlich auch viel schneller bereit, der Versuchung, der Verlockung zur Sünde nachzugeben. Denn ich kann ja nichts dafür. Diesen Irrglauben möchte Satan uns gerne einreden. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass du von der Sünde frei werden kannst, dass du der Sünde widerstehen kannst? Glaube doch so etwas nicht. Das setzt dich doch nur unnötig unter Druck. Ihr Lieben, jeder Einzelne von uns ist mit einer gefallenen Natur geboren worden, die uns immer wieder zur Sünde reizt. Bis zur Wiederkunft Jesu wird sich daran auch nichts ändern. Da werden wir unser ganzes Leben lang mit Versuchungen zu kämpfen haben. Selbst die gläubigsten Menschen auf Erden. Aber bei jeder einzelnen Versuchung liegt es an uns selbst, wie wir damit umgehen. Im Geist der Weissagung lesen wir: Da sind Gedanken und Gefühle durch Satan hervorgebracht und geweckt, die sogar die Besten verärgert, also die Gläubigsten auf Erden. Aber wenn sie nicht gepflegt werden, wenn sie als Hass erfüllt zurückgewiesen werden, wird die Seele nicht mit Schuld verunreinigt und auch niemand anders wird durch ihren Einfluss befleckt. Also auch hier ganz deutlich der Unterschied zwischen Versuchung und Sünde. Wir sind nicht schuldig in den Augen Gottes aufgrund unserer vererbten oder anerzogenen sündigen Neigungen, wie es vor allem in der katholischen Kirche gelehrt wird, sondern aufgrund unserer Entscheidungen für die Sünde und nicht dagegen. Martin Luther hat einmal sehr treffend dazu gesagt: Du kannst nicht verhindern, dass ein Vogelschwarm über deinen Kopf hinwegfliegt. Aber du kannst verhindern, dass er in deinen Haaren nistet. Auch wenn wir uns für unsere bösen Taten vor Gott nicht entschuldigen können, liebt er uns trotzdem bedingungslos und vergibt uns so gerne unsere Schuld, wenn wir bereuen und ihn um Vergebung bitten. Denn bei ihm ist viel Vergebung. Wer mehr zu diesem wichtigen Thema über Versuchung und Sünde wissen möchte, dem kann ich einen sehr guten Vortrag von Timo Hoffmann empfehlen, aus dem ich selber viel gelernt habe, mit dem Titel Sündenkrank oder nur versucht. Und einige Punkte habe ich auch in diese Predigt mit übernommen. Nach dieser wichtigen Grundlage möchte ich gerne unseren Blick auf das Vaterunser richten. Jesus lehrt uns im Vaterunser zu beten und führe uns nicht in Versuchung. Dieser Teil des Gebets ist gar nicht so einfach zu verstehen. Da er doch scheinbar der deutlichen Aussage in Jakobus 1, Vers 13, die wir vorhin gelesen haben, nämlich dass Gott niemanden versucht, widerspricht. Einige, wie der Papst, meinen sogar, dass man das Vaterunser daher ändern müsste. Scheinbare Widersprüche in Gottes Wort liegen jedoch nicht an Gott oder an seinem Wort, sondern an unserem mangelnden Verständnis. Aber wie passen diese beiden Aussagen denn nun zusammen? Eine wichtige Verbindung zwischen diesen beiden Versen finden wir in 1. Korinther Kapitel 10, Vers 13. Dort lesen wir: Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Ein Wort bezüglich Versuchungen ist hier sehr entscheidend, nämlich das Wort lässt. Ein kleines, aber entscheidendes Wort. Gott versucht uns also nicht selbst, sondern er lässt uns versuchen, wie wir in diesem Text lesen. Hat Gott denn Gefallen daran, dass wir in Sünde fallen? Nein, natürlich nicht. Aber warum lässt er uns denn dann versuchen? Warum lässt er es denn zu, dass wir zur Sünde gereizt werden? Die Antwort darauf hört sich vielleicht für den einen oder anderen von euch jetzt paradox an. Aber die Antwort ist ganz einfach. Weil er uns liebt. Weil er uns liebt. Was ist nochmal unser Hauptproblem? Es ist unser trügerisches und trotziges Herz. Weil Gott uns liebt und uns bei sich haben möchte in Ewigkeit, muss dieses trotzige Herz erneuert, gereinigt werden. Und dazu sind Versuchungen oder Prüfungen sehr hilfreich. Sie helfen, Charakterfehler zu erkennen und unseren Charakter zu schleifen. In dem Buch Das bessere Leben wird das Vaterunser behandelt. Und ich möchte euch gerne zwei Passagen daraus vorlesen. Gott will in seiner großen Liebe die köstlichen Gnaden seines Geistes in uns keimen lassen. Er lässt es zu, dass wir auf Hindernisse stoßen, dass uns Verfolgung und Schwierigkeiten begegnen, aber nicht als Fluch, sondern als größter Segen unseres Lebens. Als größter Segen unseres Lebens. Jedes Mal, wenn wir einer Versuchung Widerstand geleistet, eine Trübsal tapfer erduldet haben, tragen wir den Gewinn einer neuen Erfahrung davon und kommen mit dem Aufbau unserer Persönlichkeit vorwärts. Wer durch göttliche Kraft der Versuchung widersteht, legt vor der Welt und vor dem Himmel davon Zeugnis ab, dass die Gnade Christi eine Kraft ist. Mit jeder überstandenen Versuchung wird unser Charakter, nicht nur Gottes heiligem Charakter, ein Stück ähnlicher, sondern wir geben auch Zeugnis davon ab, dass die Gnade Christi eine Kraft ist. Wir geben Gott dadurch die Ehre. Was haben wir vorhin gelesen? Was tut Gott mit der Versuchung? Er ist treu und lässt uns nicht versuchen über unsere Kraft. Er weiß, was er uns zumuten kann. Jede Versuchung wiegt er auf der himmlischen Waagschale ab. Und er, nicht wir, macht, dass wir die Versuchung ertragen können. Was für ein wunderbarer Gott! Wenn er uns versuchen lässt, dann ist er auch bei uns und hilft uns so gerne, der Versuchung zu widerstehen. Einen Punkt bezüglich des Gebets und führe uns nicht in Versuchung, müssen wir aber noch klären. Wenn Gott doch nur das Beste mit uns durch Versuchungen vorhat, ja wieso sollen wir denn dann überhaupt darum beten, dass er uns nicht in Versuchung führt? Wir lesen weiter aus dem Buch Das bessere Leben. Doch werden wir vor keiner noch so schweren Versuchung zu erschrecken brauchen. Ist's an uns zu beten, Gott möge uns vor solchen Lagen bewahren, in denen sündige Herzenstriebe uns verhängnisvoll werden könnten. Wenn wir das Gebet sprechen, das Christus uns gegeben hat, vertrauen wir uns der Führung Gottes an, bitten ihn um Führung auf sicherem Pfade. Man könnte also auch beten, Vater, bitte führe mich auf sicherem Pfade, so dass ich nicht in Versuchung falle. Du kennst mein Herz, du kennst meine Schwachheiten. Ich vertraue mich deiner sicheren und liebevollen Führung an. Zu dem Thema Versuchung hat Salomo etwas sehr Weises geschrieben, das ich gerne mit euch lesen möchte. In Sprüche 5, gleich zu Beginn in Vers 1, heißt es: Mein Sohn, merke auf meine Weisheit, neige dein Ohr zu meiner Lehre, dass du behaltest guten Rat und dein Mund wisse Erkenntnis zu bewahren. Salomo spricht hier mit der Liebe eines Vaters und bittet seinen Sohn, ihm gut zuzuhören und seine wichtigen Worte nicht zu vergessen. Die folgenden Verse, die wir jetzt lesen, sollten wir nicht nur als weisen und liebevollen Rat Salomos ansehen, sondern vor allem als weisen und liebevollen Rat unseres himmlischen Vaters. Vers 3. Denn die Lippen der fremden Frau sind süß wie Honigseim, und ihre Kehle ist glatter als Öl. Hernach aber ist sie bitter wie Wermut und scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Ihre Füße laufen zum Tode hinab, ihre Schritte führen ins Totenreich. Dass du den Weg des Lebens nicht wahrnimmst. Haltlos sind ihre Tritte und du merkst es nicht. Nicht nur hier in Sprüche 5, sondern auch in den nächsten beiden Kapiteln warnt Salomo eindringlich vor der Versuchung durch die fremde, verführerische Frau. Seine Worte dazu passen auch sehr gut für Satan selbst, den großen Verführer, oder allgemein für die Sünde. Wieso gebraucht Salomo gerade diesen Punkt? Für einen Mann sind sexuelle Reize oft die stärkste Verlockung zur Sünde. Salomo selbst ist durch diese Versuchung sehr tief gefallen und hätte beinahe sein ewiges Leben verloren. Ich möchte euch an einer eigenen Erfahrung teilhaben lassen mit dem Thema Versuchung, was sehr gut zu diesen Bibeltexten von Salomo passt. Mehrere Jahre meines Lebens, nicht nur ein, zwei oder drei Jahre, viele Jahre meines Lebens, habe ich mich der Pornografie hingegeben. Und es war ganz normal. Und wie viel normaler ist es denn heute schon? Es war ein sehr starker Reiz. Und als ich dann irgendwann in meinem Leben mit Mitte, Ende 20 Gottes Wort kennengelernt habe und Jesus immer näher kennengelernt habe, habe ich auch immer mehr ein schlechtes Gewissen bekommen bei diesem Punkt. Und ich wollte aufhören damit, aber ich bin immer wieder gefallen. Immer und immer wieder gefallen. Bis ich mich eines Tages sprichwörtlich in den Staub gelegt habe und Jesus mein Leben gegeben habe und ihm diese Sünde, was ich erkannt habe, was nicht gut ist, ihm in die Hände gelegt habe. Und ich weiß noch, wo ich ihm gesagt habe, ich habe keine Ahnung, Herr Jesus, wie du mich davon befreien wirst. Wie du das machen willst. Aber ich lege es dir in die Hände. Bitte nimm es mir weg. Und Gott sei gelobt, dass es nun schon über 10 Jahre, deutlich über 10 Jahre her ist, dass ich mir solch einen Müll angesehen habe. Doch was mich auch heute noch so erschreckt, auch wenn ich es nicht will, kommen mir heute noch manchmal schmutzige Bilder von damals in den Sinn. Dazu reichen schon ein paar wenige Sekunden, die ich meine Augen einem sexuellen Reiz aussetze, wo ich meine Augen der Versuchung nur ein paar Sekunden zu lange hingebe. Manche Bilder und Gedankengänge haben sich so tief eingebrannt in mein Gedächtnis, dass ich auch noch über 10 Jahre danach damit versucht werde. Satan versucht mich nicht mit Alkohol oder anderen Drogen oder sich eine Bank überfallen soll oder ähnliches, sondern er versucht mich ganz besonders mit den Sünden meiner Vergangenheit. Und ich möchte ganz besonders die Jugendlichen ansprechen, die jetzt vielleicht zuschauen. Ich weiß, wie stark die Versuchung ist. Ich weiß, wie stark dieser Reiz ist. Doch ich weiß auch, wohin es führt. Und ich möchte euch eindringlich sagen, lasst eure Finger weg, und ich muss es so deutlich sagen, von diesem Dreck. Er verdirbt eure Seele. Gott musste einiges reinigen in meinem Herzen, bis er mir eine gläubige Frau an die Seite stellen konnte. Und ich habe es an meiner eigenen Frau bemerkt. Und ich glaube, dass es vielen anderen Frauen auch so geht. Dass vielen Frauen oft gar nicht bewusst ist, welche verführerischen Reize sie manchmal auf Männer ausstrahlen. Da möchte ich ein lieb gemeintes Wort vor allem an meine Schwestern im Glauben richten. Bitte denkt bei der Wahl eurer Kleidung, besonders für den Gottesdienst, an eure Brüder. Danke. Ihr habt es sicherlich auch schon erlebt in eurem Leben. Die Sünde schmeckt zu Beginn meist süß. Sie tut am Anfang oft sogar gut, wie die Pornografie. Das ist ja gerade das Verführerische an der Sünde. Doch die Sünde ist genauso wie Satan ein riesengroßer Betrüger. Eigentlich schmeckt sie sehr bitter. Doch ihr Gift merken wir erst später. Die Sünde kann uns so in den Bann nehmen, dass wir gar nicht merken, dass wir den Weg des Lebens verlassen haben und auf dem Weg in die Verdammnis sind. Ich muss da immer wieder an Eva denken. Was hat Eva denn getan, als sie von der verbotenen Frucht gegessen hat? Ist sie mit Bauchkrämpfen auf den Boden gefallen und hat sich gewälzt vor Schmerzen? Hat das Gift sofort gewirkt? Der Sünde? Nein. Sie ist voller Begeisterung zu ihrem Mann Adam gelaufen und hat ihm auch diese Frucht angeboten, dass er auch essen soll davon. So verführerisch ist die Sünde. Ich möchte weiterlesen in Sprüche Kapitel 5, ab Vers 7. So gehorcht mir nun, meine Söhne, und weicht nicht von der Rede meines Mundes. Lass deine Wege ferne von ihr sein und nahe nicht zur Tür ihres Hauses. Hier gibt Salomo uns ein wichtiges Prinzip, um Verlockungen zur Sünde zu meiden. Nahe nicht zur Tür ihres Hauses. Halte dich so gut es geht fern von Orten oder Situationen, von denen du weißt, dass sie dich zur Sünde reizen. Wenn wir uns bewusst der Versuchung aussetzen und glauben, wir sind stark genug, ist schon der erste Schritt hin zur Sünde getan. Schon alleine, wenn wir darüber nachdenken, welche Vorteile es bringen würde, auf die Einflüsterungen Satans einzugehen, gefährden wir uns selbst. Wenn wir keine Sünde eingehen wollen oder begehen wollen, ruft Gott uns auf, bereits ihre Anfänge zu meiden. Wenn ein unheiliger Gedanke kommt, gib ihm keinen Raum. Kämpf dagegen an. Stoß ihn augenblicklich ab. Wenn euer Auge etwas Sündiges begehrt, dann sprecht zu eurem Auge: Nein, das bekommst du nicht. Wenn es nicht klappt, geht ins Gebet und bittet Gott um Kraft. Wehret den Anfängen. Vers 9. Dass du nicht anderen gebest deine Kraft und deine Jahre einem Unbarmherzigen. Dass sich nicht Fremde von deinem Vermögen sättigen und was du mühsam erworben, nicht komme in eines anderen Haus. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Und müssest hernach seufzen, wenn dir Leib und Leben vergehen und sprechen: Ach, wie konnte ich die Zucht hassen? Und wie konnte mein Herz die Warnung verschmähen, dass ich nicht gehorchte der Stimme meiner Lehrer und mein Ohr nicht kehrte zu denen, die mich lehrten? Ich wäre fast ganz ins Unglück gekommen vor allen Leuten und allem Volk. Aus eigener Erfahrung sagt Salomo hier etwas sehr Wichtiges. Wenn wir der Versuchung zur Sünde, der Verlockung nachgeben, wird später irgendwann der Punkt kommen, an dem wir seufzen werden, an dem wir bereuen, die Warnung unseres himmlischen Vaters verschmäht zu haben, an dem wir erkennen, wie dumm es war, dem Wort Gottes nicht zu gehorchen. Ihr Lieben, Gott liebt uns mehr als sein eigenes Leben. Er meint es in allen Punkten nur gut mit uns. Und er möchte nicht, dass wir leiden. Daher warnt er uns vor Wegen, die nicht seinem guten Willen entsprechen. Auch wenn Satan uns die Sünde in dem schönsten und schillerndsten Gewand schmeichelhaft präsentiert, so bedeutet sie doch stets Unglück für jeden einzelnen Menschen, der darin einwilligt. In meinem eigenen Leben habe ich häufig der Versuchung nachgegeben und Gottes Gesetz übertreten. Doch bei all den vielen Malen kann ich mich an keine einzige Sünde erinnern, die wirklich ein Segen für mich war und die ich heute gerne noch einmal tun würde. Ich würde so gerne so vieles korrigieren. Die Sünde ist unser Feind und nicht unser Freund. Sie ist unser Feind. Zu etwas Schönem. Wisst ihr, was noch süßer schmeckt als Honig und nicht ins Verderben, sondern zur Errettung führt? Wir haben vorhin ja gelesen, die Lippen der fremden Frau sind süß wie Honig sein. Aber es gibt etwas, das süßer schmeckt und zum Guten hinwirkt. Dieses wunderbare Wort. In Psalm 119, Vers 103 heißt es: Dein Wort ist meinem Munde süßer als Honig. Jeremia ergänzt passend dazu: Dein Wort ward meine Speise, so oft ich es empfing. Und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Jeremia 15, Vers 16. Dafür gibt es viele Gründe. Einen wichtigen Grund finden wir zwei Verse später in Psalm 119, nämlich in Vers 105. Dort heißt es, dieser ganz bekannte Vers: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Gottes Wort, das er uns aus Liebe gegeben hat, bewahrt uns davor, auf verderblichen Wegen zu gehen, wenn wir es beherzigen. Zum Schluss möchte ich unseren Blick noch auf Jesus richten, auf unser großes Vorbild. Jesus wurde heftiger versucht als jeder andere Mensch auf dieser Erde. Er wurde in allem versucht wie wir, doch ohne Sünde. In seinem ganzen Leben hat er kein einziges Mal der Versuchung nachgegeben. Wie hat er das gemacht? Wie hat Jesus das geschafft? Bei seiner Versuchung in der Wüste finden wir einen entscheidenden Punkt. Durch das süße und heilige Wort Gottes. Es steht geschrieben. Im Buch The Ministry of Healing, im Deutschen Der Weg zur Gesundheit, heißt es so schön: Der Heiland überwand, um den Menschen zu zeigen, wie sie überwinden können. Christus begegnete jeder Versuchung Satans mit dem Wort Gottes. Indem er Gottes Verheißungen vertraute, empfing er Kraft, Gottes Geboten zu gehorchen. Ihr Lieben, der beste Weg, um in der Versuchung standhaft zu bleiben, ist Gottes Wort zu vertrauen und danach auch zu handeln. Also Gehorsam. Aber Gehorsam aus Liebe. Nicht durch meine Kraft, sondern durch Gottes Kraft, wie wir es in 1. Korinther 10, Vers 13 gelesen haben. Durch Jesus Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich möchte euch noch einen wichtigen Vers zeigen. Wieso Jesus stets Nein zur Sünde sagen konnte. In Johannes 14, Vers 30, ist eher ein unbekannter Text, sagt Jesus, dass Satan keine Macht über ihn hat. So steht es in der Luther-Übersetzung. In der Schlachter- oder Elberfeld-Übersetzung wird dieser Punkt noch deutlicher. Dort heißt es: In mir, sagt Jesus, hat er nichts oder gar nichts. Was heißt das? Jesu Herz war so voller Liebe zu unserem himmlischen Vater, so voll Heiligen Geistes, dass Satan keinen einzigen Angriffspunkt gefunden hat, um ihn zu Fall zu bringen. Jesus hat jeden einzelnen Sünder geliebt und tut es auch heute noch. Doch eines hat er gehasst, nämlich die Sünde. Ist dies bei uns auch möglich? Oder nur bei Jesus? Ein letztes wunderbares Zitat aus dem Buch Der Sieg der Liebe. Dort heißt es: Jesus sagte, der Fürst der Welt kommt und in mir hat er gar nichts. In ihm fand sich nichts, was auf Satans Spitzfindigkeiten reagiert hätte. Jesus willigte nicht in die Sünde ein. Nicht einmal mit einem Gedanken gab er der Versuchung nach. Und jetzt lest gut mit. So kann es auch bei uns sein. So kann es auch bei uns sein. Die menschliche Natur von Christus war mit Gott vereint. Der Heilige Geist, der in ihm wohnte, hatte ihn für den Kampf ausgerüstet. Und Jesus war gekommen, um uns zu Teilhabern der göttlichen Natur zu machen. Solange wir durch den Glauben mit ihm verbunden sind, hat die Sünde keine Gewalt mehr über uns. Gott fasst unsere Hand des Glaubens und führt sie, damit wir uns an der Göttlichkeit von Christus festhalten und auf diese Weise einen vollkommenen Charakter erlangen können. Was für eine wunderbare Aussicht! Was für ein hohes Ziel! Was für ein wunderschönes Ziel Gott mit uns Menschen doch hat! Jesus als Vorbild. Umso mehr wir Gottes unendliche Liebe erkennen, und dadurch unsere Liebe zu ihm wächst, umso mehr werden wir wie Jesus die Sünde abstoßend empfinden und hassen. Und umso mehr verliert dann die Versuchung ihre Macht. Gott sei gelobt, dass er durch die mächtige Ausgießung seines Geistes im Spätregen ein Volk auf dieser Erde haben wird, das genau dies, was wir gerade in diesem Zitat gelesen haben, der ganzen Welt offenbaren wird. Ein Volk, über das die Sünde keine Gewalt mehr hat, obwohl es drunter und drüber gehen wird auf dieser Erde. Und zu Gottes Ehre möchte ich gerne dazugehören, wenn es sein Wille ist. Ich möchte schließen mit Jakobus 1, dort, wo ich angefangen habe, mit dem Vers 12. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat, denen, die ihn lieb haben. Das wünsche ich uns allen von ganzem Herzen. Mögen wir alle Gott immer mehr lieben und dadurch immer mehr die Anfechtung erdulden zu seiner Ehre. Jesus liebt dich und er wird bald wiederkommen, um auch dich mit nach Hause zu holen. Und er möchte dir eigenhändig die Krone des Lebens auf dein Haupt setzen. Halte fest an ihm. Halte ganz fest an ihm. Dann wirst du es auch erleben. Amen. Lasst uns noch zum Abschluss beten. Lieber himmlischer Vater, hab du Lob und Dank, dass du uns Menschen so unendlich liebst. Hab du Lob und Dank, dass du so viel Gnade und Geduld mit uns Sündern hast. Dass wenn wir auch fallen, wenn wir der Versuchung nachgeben, du uns so gerne aufhilfst und uns Kraft geben möchtest, dass wir das nächste Mal stehen bleiben können. Hab du Lob und Dank, lieber Vater, dass wir zu dir kommen dürfen und um Vergebung bitten dürfen und du uns so gerne Vergebung schenkst. Und hab du Lob und Dank, dass du uns nur in Versuchungen führen lässt, nur Versuchungen zulässt in unserem Leben, wenn sie uns auch wirklich zum Besten dienen. Und dass du uns dann ganz nah an der Seite bist, dass du uns Kraft schenken möchtest, zu überwinden, dass du Kraft gibst dem Unvermögenden Genüge. Und hab du Dank, lieber Vater, dass mit jeder bestandenen Versuchung, dass mit jeder Versuchung, wo wir Nein sagen, wir dir ein Stück näher kommen, deinen wunderbaren Charakter immer mehr widerspiegeln. Und so bitte ich dich für jeden Einzelnen von uns, dass du uns einen Hass auf die Sünde schenkst, dass wir nicht so dumm sind, um mit der Sünde zu spielen, denn sie ist unser Feind und Satan möchte uns mit in den Abgrund reißen. Bitte stärke du uns, sei du uns gnädig und segne du jeden Einzelnen und schenke uns den Sieg, den du verheißen hast, zu deiner großen Ehre. Wir loben und preisen dich dafür und möchten dies tun in Ewigkeit. In Jesu Namen. Amen. Gott segne euch.